Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Stefan Feeth in meiner Sendung. Er ist Koch, Chef de Cuisine und Inhaber und Küchenchef vom Jellyfish in Hamburg. Lieber Stefan, ich begrüße dich.
Moin Christoph, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Wir kennen uns ja so gar nicht. Deswegen mal schauen, was wir heute aus unserem Gespräch machen. Aber was ich gerade gemacht habe ist, weil es war auch ganz wenig Vorbereitungszeit, muss man jetzt hier nochmal ganz kurz sagen, hier an unsere Zuhörer, also auch für mich, für dich glaube ich auch, ich habe mir so eine NDR-Doku angeschaut über dich, die hieß Am Pass, soweit ich weiß. Und da hat man so ein bisschen dich begleitet, glaube ich, im Jellyfish war das, bei deiner Arbeit und was du da so machst und wie du so drauf bist und hast so ein bisschen was erzählt, wo du herkommst und so weiter und so fort. Und da habe ich gleich so gedacht, oh, du bist da schon ein bisschen, also bist schon streng, oder? So ein bisschen.
Das kommt, glaube ich, auch drauf an. Man muss natürlich sagen, vieles, was natürlich im Fernsehen oder so gezeigt wird, ist ja auch immer eine Momentaufnahme, die über einen längeren Zeitraum aufgenommen worden ist, und wenn dann eine Woche so zusammengeschnitten wird, dann sieht das natürlich vielleicht auch immer ein bisschen anders aus als vielleicht im Normalfall. Aber grundlegend will ich schon, dass das gemacht wird, was ich gerne haben will. Also das ist schon wichtig.
Also ich meine das auch nicht sozusagen so negativ. Ich fand das eher sehr interessant. Vielleicht hat man ja auch die sozusagen die besten Szenen zusammengeschnitten, wo du so ein bisschen dann auch mit deinen Mitarbeitern und so weiter, also denen auch sagst, mach mal so, mach mal das, füll mal das auf, das muss so und so sein. Vielleicht hat man es auch extra gemacht, damit es ein bisschen mehr Pfeffer bekommt.
Ja, ist natürlich auch immer für einen Zuschauer natürlich auch interessanter. Habe auch relativ viel Feedback dazu bekommen. So viele haben gesagt, es hätte auch irgendwie nochmal so 15 Minuten länger sein können. Ich fand tatsächlich so, Mitarbeiter hätten ein bisschen mehr im Fokus stehen können für mich. Aber im Großen und Ganzen fand ich das schon eine coole Geschichte auch. Das war ja generell für Norddeutschland quasi eine komplette Staffel, die da gedreht wurde, mit dem Fokus einfach auch im Norden. Und mit verschiedensten Kollegen, Teil kannte man natürlich, einen Teil kannte man nicht. Und ist natürlich irgendwie eine gute Möglichkeit, irgendwie so dem Gast oder dem Zuschauer so ein bisschen Einblick zu gewähren in den täglichen Tagesablauf, was einfach so passiert in so einer Küche auf dem Niveau einfach. Und ja, dass er einfach ein bisschen einen Einblick zu haben und sich da ein bisschen reinversetzen zu können, was auch vielleicht an Arbeit hinter so einem Gericht steckt, in so einem Fine-Dining-Restaurant.
Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Da hast du ja einen Michelin-Stern für bekommen schon, gell? Für das Jellyfish hat einen Michelin-Stern.
Ja, genau. Wir sind vor 2 Jahren, also 2022, sind wir das erste Mal ausgezeichnet worden, genau mit einem Stern. Haben den dieses Jahr auch wieder bestätigt und arbeiten da natürlich auch immer dran, das weiter auszubauen, uns immer zu verbessern und uns immer ein bisschen neu zu erfinden.
Also ist das auch, jetzt muss man sagen, du bist 93 geboren, gell? Du bist jetzt 30?
30, ja.
Ja, du bist jetzt 30. Du bist noch relativ jung eigentlich, gell? Also oder hörst du das manchmal, dass Leute sagen, boah, dir gehört das Jellyfish, du bist doch noch so jung?
Ja, also tatsächlich schon öfters. Ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich ursprünglich noch viel früher geplant, mich selbstständig zu machen. Also ich habe jetzt mit 25 habe ich mich dann selbstständig gemacht damals, jetzt 2019. Und hatte das aber auch schon so 1-2 Jahre früher auf dem Schirm gehabt. Und da war das auch alles schon in Planung generell. Und das war dann einfach, kam dann einfach die richtige Möglichkeit zum richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich es dann einfach ergriffen. Und für mich war das gar nicht so früh. Wir haben zu Hause, haben wir auch einen elterlichen Betrieb, einen Bauernhof, eine Metzgerei. Mein Bruder hat da noch ein kleines Restaurant dabei. Und ist einfach schon ein bisschen in einen drin, einfach, dass man Sachen von sich aus macht und dann, was ja ein bisschen so die Selbstständigkeit auch implementiert, ne?
Es wurde dir in die Wiege gelegt. Du bist sozusagen aus einer Gastrofamilie. Aus was für einer Gegend kommst du denn? Weil das habe ich irgendwie nicht nachvollziehen können.
Ich komme bei Aschaffenburg, das ist Unterfranken, genauer gesagt.
Ach, bei Aschaffenburg? Ich bin hier in Darmstadt, genau. Das ist gar nicht so weit weg.
Aschebech.
Ja, Aschebech. Ha, das ist gar nicht so weit, okay. Super.
Ja, und also ist gar nicht so richtig Gastrofamilie, sondern also weil früher gab es nur den Bauernhof quasi, aber da wurde halt schon immer viel frisch gekocht. Dadurch ist auch der Berufswunsch dann später entstanden als Koch. Meine Oma hat dann immer noch auf so einem alten Holzofen, hat die immer jeden Tag das Mittagessen gekocht für die ganze Familie und dann haben da immer drei Generationen zusammengesessen, immer um Punkt 12 Uhr, da gab es Essen.
Ja.
Und da hat auch jeder da zu sein gehabt.
Ja, ja, na klar. Das war ja auch ein bisschen so, auf jeden Fall. Wobei, dadurch, dass du jünger bist, ist ja toll, dass es dann immer noch so war. Aber wahrscheinlich
ist es. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass es in vielen Familien nicht mehr so ist.
Aber das heißt, Darmstadt kennst du?
Ja.
Also, okay. Ja, das ist ja wunderbar. Die Weltstadt Darmstadt, ja.
Jetzt aber nicht mehr erste Bundesliga.
Ja. Genau. Sag mal, aber so ein Michelin-Stern jetzt, wenn man sowas bekommt, ist das für dich ein Ansporn, dann wie noch einen zu bekommen? Oder ist das auch ein Druck, dass man sagt, oh, man muss dem ja gerecht werden? Also ich arbeite ja selbst auch in der Gastronomie. Ja? Ich bin Barkeeper, ja. Und ich habe aber auch schon so verschiedene Stationen in meinem Leben durchlaufen, habe immer nebenbei in der Gastro gearbeitet. Und ich habe irgendwann mal auch in einem Restaurant gearbeitet in Darmstadt, wo mein Chef auch nah dran war, also nicht für das Restaurant, was er da hatte, sondern für ein anderes, wo er gearbeitet hat, dass das Restaurant einen Stern bekommen. Er hat gesagt, ich will das nicht, will auf keinen Fall das, weil das ist so ein Druck für mich, dass ich immer wieder mich beweisen muss und das halte ich nicht aus.
Also ich denke, wenn man jetzt nur mit dem Gedanken spielt, dass man nur den Stern jetzt halten möchte, dann ist es mit Sicherheit irgendwie Druck. Bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir schon eher drauf erpicht sind, irgendwie eher auf den zweiten hinzuarbeiten und das schon weiterentwickeln wollen. Und wenn wir dann nichts anders, oder also was heißt nicht anders, also man macht schon Sachen anders, man will es ja besser machen, aber wenn man jetzt nichts schlechter macht als sonst, sondern man möchte es ja weiterentwickeln, besser machen, dann sehe ich da jetzt nicht den Druck für mich, warum, wenn ich mir jetzt noch mehr Mühe gebe, wieso soll dann das wegfallen, ne? Wenn ich für weniger Leistung vielleicht schon die Auszeichnung bekommen habe und arbeite jetzt mit noch mehr Leistung auf ein höheres Ziel hin, war jetzt für mich so meine Schlussfolgerung, baut sich für mich jetzt dann keinen Druck auf.
Ja, aber wahrscheinlich auch, weil du es dann noch mehr im Blut hast, oder? Weil das auch für dich so, also das, du hast damit ja das wahrscheinlich gefunden, was du einfach schon immer machst, oder was du machen willst, oder? Du willst ja nichts anderes als das machen.
Ja, also ich habe ja, also auch damals berufswunschtechnisch, ich habe nie vorgehabt, eine andere Ausbildung zu machen. Ich habe mir dann auch noch irgendwie, ich war ja damals auf einer Hauptschule und hätte noch irgendwie mittlere Reifen machen können. Das Jahr habe ich mir dann auch schon gespart, weil ich gesagt habe, bin ich ein Jahr früher ausgelernt, weil ich brauche es einfach nicht. Es war für mich nicht zweckmäßig und habe halt wirklich schon zielstrebig eigentlich immer darauf hingearbeitet, dass ich mal irgendwann, damals war noch nicht ganz klar, dass ich mich selbstständig mache, aber es war schon immer der Wunsch, dann auf jeden Fall gut zu kochen, dann später, desto mehr in der Materie drin war, war dann auch klar, dass ich auf jeden Fall mal mindestens einen Stern kochen möchte. Das war für mich so mein Eigenanspruch, also einfach fürs eigene Ego und auch sich selber zu bestätigen, dass man es auch kann, einfach. Ja, und deswegen war das eigentlich für mich immer so selbstverständlich, dass ich das auf jeden Fall mal machen will und auch umsetzen werde. Und ich denke, vielleicht ist es deswegen auch, dadurch, dass ich das machen kann, was ich machen möchte, ist es eher mehr ein bisschen Freiheit als ein Druck, was jetzt die Auszeichnung angeht. Und ich denke, da gibt es auch nochmal einen Unterschied einfach zwischen selbstständigen Koch, Küchenchef, dem ein Restaurant auch gehört, oder jemanden, der jetzt nur angestellt ist, und vielleicht die Möglichkeit hat, einen Stern zu kochen, der hat vielleicht auch noch ein bisschen, also für den, der hat ja nur den Druck, die Auszeichnung zu halten. So jetzt als Selbstständiger hat man ja noch ganz andere Verantwortung, die man übernehmen muss für Mitarbeiter, Löhne, die gezahlt werden müssen. Einfach, dass das Unternehmen nicht nur prestigeträchtig ist, sondern auch einfach wirtschaftlich gut funktioniert, was, finde ich, viel schwieriger ist in den jetzigen Zeiten generell, also einfach die letzten Jahre und auch jetzt im Moment, als tatsächlich kulinarisch höchste Weihen zu erreichen, finde ich.
Aber was heißt das? Gehen die Leute momentan weniger weg in Hamburg?
Ja, also ich also tatsächlich schon seit Anfang des Jahres, also seit der Mehrwertsteuererhöhung, okay. Merkt man, finde ich schon, ich würde schon sagen, dass generell 30% weniger Gäste in den Restaurants unterwegs sind.
Ah, okay. Na gut. Also ich arbeite ja momentan auch eben in Darmstadt, also jetzt auch schon seit 1,5 Jahren in einer Gastronomie. Und da war natürlich auch wegen der Mehrwertsteuererhöhung diese große Befürchtung da. Momentan ist es aber gar nicht so. Also klar, es gibt dann schon auch Kollegen, die sagen so, ja, vielleicht mal 1, 2 Drinks weniger, die Leute trinken vielleicht weniger oder was auch immer, aber der Laden ist immer voll, also ist meistens voll, also richtig voll. Natürlich ist das Ding etabliert, das gibt es schon seit über 20 Jahren und so und hat nicht so viel Konkurrenz auf dem Level, wo es ist, aber ich habe gar nicht das Gefühl, weil wir sind eigentlich immer am Rödeln, also es.
Ja, ich denke einfach, dass das auch ein bisschen situationsbedingt ist. Bei welchem Preislevel, sagen wir mal so, 10% bei irgendwie einer Cola für 3 Euro sind 30 Cent oder 12 Cent, also 12%, dann bist du bei irgendwie 3,36 Euro. Und wenn aber jetzt ein Menü, das schon irgendwie 150 oder 200 Euro kostet und da dann 10-12% draufkommen, ist es natürlich eine ganz andere Kategorie. Das nimmt man, glaube ich, auch ganz anders wahr einfach. Ob da jetzt auf einmal das Menü 20 Euro mehr kostet, das, glaube ich, macht für den Einzelnen schon mehr aus. Vor allem, weil das Publikum auch eine kleinere Spanne ist oder eine kleinere Masse, die man bedient, als jetzt vielleicht in einem niedrigeren Preissegment. Ne? Da fällt es, glaube ich, gar nicht so krass auf. Weil dann macht es vielleicht an der Rechnung 5 Euro aus manchmal, wenn du irgendwie 50 Euro Rechnung hast. Und bei uns macht es dann halt schnell mal 50 Euro an der Rechnung aus. Und ne, für 50 Euro überlegt man schon, oh, da kann ich irgendwie, na, früher hat man gesagt, da hätte man einen Tank voll, hätte man das Auto tanken können voll, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Aber da denkt man, glaube ich, einfach schon mehr drüber nach.
Ja, gut, okay, also natürlich, das ist hochpreisiger bei dir, aber ist da nicht für auch, also ist nicht dafür, sind nicht auch die Gäste letzten Endes dann auch vermögender sozusagen? Also
ja, aber ich denke, dass der Spalt einfach auch zwischen in der Gesellschaft zwischen die viel Budget zur Verfügung haben und die einfach ein bisschen weniger auf der hohen Kante liegen haben, der wird einfach auch größer. Ne? Dadurch, dass halt alle Sachen ein bisschen teurer werden, hat, denke ich, also vielleicht diese so ein, das untere Segment von die früher sich das noch leisten konnten, das, was die dafür, wo die das Geld übrig gehabt hätten, um vielleicht zu essen zu gehen, das geht jetzt einfach schon für den Alltag vielleicht mit drauf und dann ist das vielleicht einfach nicht mehr übrig. Und natürlich vor, dass ich jetzt in ein Sternerestaurant essen gehe, versuche ich ja lieber meinen anderen Lebensstandard zu halten und spare dann vielleicht nicht irgendwie in meinem wöchentlichen Einkauf, dass ich dann da essen gehen kann. Also würde ich jetzt auch nicht so handhaben. Ich würde auch gucken, dass lieber der Großteil meiner Lebenszeit, die ich verbringe, irgendwie den schön gestalten kann, als dass ich jetzt einmal im Monat dann oder einmal alle halbe Jahr so dann essen gehen kann. Ne? Oder fahren die vielleicht lieber in Urlaub dafür? Oder?
Das verstehe ich. Merkt man denn, wenn, oder auch in früher oder jetzt auch, dass wenn Leute, sage ich mal, eher einmalig kommen sozusagen, so wie wir haben ein bisschen jetzt gespart und uns vorbereitet, um jetzt mal hier in so einem Sternerestaurant essen zu gehen. Merkt man das? Ist das eine andere Kundschaft als, sagen wir mal, so Stammgäste oder so, für die das vielleicht eher dazugehört, dass sie einmal in der Woche das machen?
Ja, also ich glaube einfach, die Euphorie ist eine andere. Also gerade jemand, der jetzt wirklich da drauf geguckt hat, ey, ich habe jetzt da ein halbes Jahr für gespart, dass ich jetzt hier hingehen kann. Derjenige, der ist mit Sicherheit viel begeisterter. Also natürlich muss das natürlich alles on point sein. Ne? Also das Essen muss geil sein, der Service muss geil sein, es muss schon ein Erlebnis für die Leute sein. Aber die freuen sich darüber viel mehr, wenn das dann auch die Erwartungen erfüllt, als jemand, für den das jetzt so ein bisschen zum Alltag gehört. Also macht, also natürlich ist es schön, dass man Stammgäste hat und die sind auch immer alle cool, aber macht da ein bisschen mehr Spaß, auch das zu sehen, also dass dann die Leute sich dann auch einfach so drüber freuen und dann auch sagen, oh geil, das war jetzt ein richtiges Erlebnis, da werde ich irgendwie lang dran denken, ne? Oder das ist dann schon schön, ne? Und dann ist es ein bisschen für einen selbst auch wertiger, was man macht, finde ich. Wenn die Leute das dann einfach so wertschätzen.
Ist das für dich dann auch sozusagen wie so eigentlich das unausgesprochene Ziel, dass du sagst, eigentlich möchte ich Menschen füttern? Also ich möchte ihnen eigentlich was Schönes zu essen machen und ihnen Freude bringen. Ist das das, was am Ende oder was für dich sozusagen dein Glück ausmacht? Oder?
Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also wenn die Leute das wertschätzen und die dann Spaß dran haben und da eine schöne Zeit bei uns haben, dann macht das natürlich gleich irgendwie doppelt so viel Spaß. Ne? Also wenn das, was einem selber Spaß macht, anderen Leuten auch Freude bereitet, ist es natürlich immer für jeden, glaube ich, eine schöne Sache. Man freut sich ja, ist ja quasi wie ein doppeltes Lob, ne? Wenn jetzt jemand ein Bild malt und jemand anders und einem selber gefällt es und jemand anders sagt, oh, das ist aber richtig cool, das würde ich kaufen, dann freut man sich ja selber gleich doppelt so viel.
Ja, na klar. Was muss man denn einrechnen, wenn man als dreiköpfige Familie zu euch kommt?
Das ist unterschiedlich, ne? Also man hat bei uns wir haben zwei Kategorien. Also man kann einmal mittags kommen, jetzt kein Stern, aber wir machen so ein entspanntes Bistro. Da kann man dann irgendwie 3, 4, 5 Gänge essen. Das fängt dann bei 49 Euro an für eine Person, 3 Gänge. Das ist relativ human. Und dann abends, wo wir wirklich dann, also ist ein Erlebnistisch natürlich auch was anderes, abends, wo wir wirklich richtig Fine Dining, Vollgas, ist die Atmosphäre natürlich auch eine ganz andere, sind viel mehr Service-Mitarbeiter da, die sich um einen kümmern, die Gerichte sind ganz anders da. Es gibt natürlich auch noch viele Grüße aus der Küche, kleine Snacks und irgendwelche kleine Aufmerksamkeiten zwischendrin. Da startet man bei uns jetzt mit 99 Euro für Dreigangmenü. Abends. Das sind natürlich auch nochmal andere Produkte. Und hört auf mit 7 Gängen für 199. Ich habe früher immer gesagt, umgerechnet, man hat 3 kleine Snacks vorneweg. Wir hatten Amos und noch Brot, was wir auch selber backen und hinterher noch Petitfours, also Pralinen und ein paar Kleinigkeiten. Und dann kriegt man am Ende so 12 Gänge im Schnitt quasi. Also 7 Gang ist ausgeschrieben und 12 bekommt man. Wenn ich jetzt 12 Gin Tonic trinken gehe, gebe ich auch nicht mehr Geld aus.
Ja. Das ist so. Ja, gut, okay. Aber also, klar, schon. Aber das sind 199 Euro pro Kopf dann sozusagen.
Genau, pro Kopf, also für Food, ne? Und dann kommt auch darauf an, was ich trinke. Ne? Ich kann eine Weinbegleitung trinken, ich kann eine Flasche trinken, ich kann auch nur Wasser trinken.
Ich hätte gern Leitungswasser, bitte.
Wenn der Gast das will, kriegt er auch ein Leitungswasser.
Ja gut, aber dreiköpfig, da hast du 600 Euro oder 700 Euro mit Getränken. Das muss man halt auch können. Gell?
Das ist ja, schon, genau. Also das ist mit Sicherheit nichts für jeden Tag. Aber zum Geburtstag, irgendwie Hochzeitstag oder irgendwie als Geschenk für jemanden oder so, ist das mit Sicherheit was man auf jeden Fall mal gemacht haben kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, würde ich auch jedem empfehlen, das mal gemacht zu haben und hoffe jedem, dass er da bei seinem ersten Gourmet-Restaurant-Besuch ins Schwarze trifft und einen schönen Abend hat. Und dann mit Sicherheit wird, also im Normalfall, keiner rausgehen wird sagen, ey, das war jetzt das Geld nicht wert. Also das passiert tatsächlich eigentlich nie. Wir haben auch mal Gäste, die haben sich gar nicht so gut informiert und sind dann gekommen und dann sehen sie, oh, das ist aber jetzt doch ein bisschen teurer als gedacht ursprünglich, weil die dann irgendwie sich die Webseite nicht angeschaut haben. Passiert manchmal. Sind aber dann trotzdem da geblieben, haben dann was gegessen und sind dann aber trotzdem mit einem positiven Gefühl rausgegangen, weil sie gesagt haben, oh, waren sehr skeptisch gegenüber Preis-Leistungs-Verhältnis und gehen dann raus und sagen, das war eine coole Geschichte und ich hatte Spaß gehabt und es war mir jetzt dann auch wert gewesen.
Ja, Wahnsinn. Und kommst du auch, sieht man dich da auch? Bist du auch gerne Gastgeber, dass du da rauskommst und deine Gäste begrüßt oder machst du das gar nicht?
Also, wenn ein Gast fragt, komme ich auf jeden Fall immer raus. Aber ich bin jetzt weniger der jetzt die große Show macht. Ich habe dafür Service-Mitarbeiter, ich habe einen Restaurantleiter, die haben alle eine Ausbildung gemacht und die sind ja dafür da, um die Gäste zu beherbergen und denen einen schönen Abend zu bereiten und zu schauen, dass sie alles haben, was sie haben möchten und dass sie alles bekommen und umsorgt werden. Und ich bin ja eigentlich eher dafür da, dass das Essen schmeckt. Der Schuster bleibt dann lieber mal bei seinen Leisten und macht das, was er gut kann. Aber es gibt mit Sicherheit immer die Möglichkeit, mal sich mit mir zu unterhalten oder mich zu sehen. Aber ich dränge mich da jetzt nicht so in den Vordergrund.
Okay. Ist es denn, einfach oder schwer ist es denn, gutes Personal zu finden in der Gastronomie? Aus deiner Erfahrung?
Gutes Personal zu finden ist immer schwierig. kommt auch immer darauf an, wie hoch die eigenen Erwartungen sind. Desto höher die eigenen Erwartungen, umso schwieriger wird es. Ich muss aber tatsächlich sagen, also bei uns ist es aktuell sehr gut. Also wir sind gut gestafft, Küchenteam ist super gestafft. Wir haben auch immer Bewerbungen da. Service ist auch gut gestafft. Das ist, glaube ich, sogar mittlerweile ein größeres Problem, einen guten Service-Mitarbeiter zu finden als einen Koch. Also finde ich persönlich. Wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ein Sterne-Restaurant zieht auch vielleicht, also in unserem Fall zieht ein Koch einfach ein bisschen mehr, weil das vielleicht das ist, wo man später vielleicht als Koch auch drauf hinarbeiten will. Ich finde, für einen Service-Mitarbeiter ist einfach noch ein bisschen schwierig, weil ich finde, manchmal fällt da die Wertschätzung gegenüber einem Service-Mitarbeiter. Es gibt halt Sterne für die Köche, aber was gibt's denn für einen Restaurantleiter oder für einen Service-Mitarbeiter denn für eine Auszeichnung? Also da gibt es irgendwelche Side-Geschichten manchmal, ja, aber dann bist du auch nur die zweite Geige. Und ich finde das ein bisschen unattraktiv, was die Wertschätzung angeht für einen Service-Mitarbeiter. Nur über Geld generiert man noch lange nicht, dass es attraktiv ist, den Job zu machen, ne?
Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Blickwinkel, den du da ansprichst. Auf jeden Fall. Also ja, also ich habe in der Gastro, in der ich arbeite, ist es so, dass wir haben auch wie so einen inoffiziellen Restaurantleiter, der das aber eigentlich nicht sein will, aber irgendwie ist er das. Also ist so ein bisschen schwierig. Aber trotzdem respektieren ihn die meisten dafür. Und dann noch so ein, zwei Leute, die eher auch den Ton angeben. Also bei uns ist das tatsächlich, also es sind nicht die Chefs, ja. Wir haben zwei Chefinnen, die aber nicht aktiv sozusagen, nur manchmal, wenn einer ausfällt, stehen sie in der Küche oder so, aber sonst sind sie eher im Büro hinten, verwalten das alles, organisieren das alles. Supervisor, ja, sozusagen. Und bei uns sind dann diese Restaurantleiter eigentlich, oder dieser Restaurantleiter ist eher der den Ton angibt, der strenger auch ist. Der hat mich sogar ein bisschen an dich erinnert, also der so sagt, jetzt mach mal das, mach mal die. Also als ich diese Doku gesehen habe über dich, weißt du, so, wo ich weiß, wenn man da mitmacht auf dieser Schiene sozusagen, wenn man da mitsurft, dann kann das ganz toll sein, weil man weiß, es geht nur um die Sache. Es ist nichts Persönliches, sondern es geht nur um die Sache. Es geht darum, dass der Laden läuft. Es gibt aber immer wieder bei uns natürlich auch andere Leute, die da arbeiten, Serviceleute und so weiter, die verstehen das falsch. Die denken dann gleich, es ist persönlich gemeint, ja. Wenn man ein bisschen strenger ist und so. Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Aber am Ende des Tages ist natürlich diese Frage natürlich, was ist die wirkliche Wertschätzung dann von diesem Restaurantleiter, der eigentlich ja gar kein richtiger Restaurantleiter ist sozusagen, aber trotzdem den Laden im Grunde führt und darauf achtet, auch mit diesem Enthusiasmus, da jeden Tag rangeht. Ich glaube, es ist also sein persönliches Ding. Ich glaube, man muss es natürlich auch irgendwie persönlich, wie bei dir, weißt du, so, man muss so einen Drang haben, so eine Art Perfektion zu erschaffen, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch, ich kenne das von früher, auch wenn man vielleicht noch nicht in der Position war, die man aber eigentlich schon ausgefüllt hat, ist auch ein bisschen da für einen auch immer die Wertschätzung gewesen, so der Respekt der anderen Mitarbeitern, wenn die einfach mitgezogen haben, obwohl du vielleicht gar nicht denen offiziell vorgesetzt warst, dass sie einfach trotzdem mitgespielt haben und trotzdem gemacht haben, wenn du was gesagt hast, ey, wir machen das jetzt so und so. Und jeder sich drauf verlassen hat, wenn du das so sagst, dann funktioniert das. Und dann hat auch jeder hinten dran gestanden. Und dann funktioniert es auch in 90% der Fällen, wenn jeder dann da auch, wenn das eine Zahnrad ins andere greift und wirklich einfach mitzieht. Ne? Und dann quasi so ein bisschen so, du der unausgesprochene Chef bist, weil es jeder weiß, es muss keiner sagen.
Ja, genau, das ist so. Du warst auch mal auf dem Schiff, gell? Auf der MS Europa warst du in der Küche, ne?
Ja, genau. Ich war eineinhalb Jahre circa. war da im, also das MS Europa, muss man sagen, ist ja eins der ja, besten und bekanntesten Kreuzfahrtschiffe der Welt in der höchsten Klassifizierung, was es so gibt, hat verschiedene Restaurants an Bord, so wie andere Kreuzfahrtschiffe auch, aber tatsächlich, also Spezialitätenrestaurants, es gibt da ein italienisches Restaurant, das das relativ klein ist, wo wirklich dann für irgendwie 40 Gäste gekocht wird. Dann gibt es natürlich auch ein großes Hauptrestaurant, alles separat in Küchen, also nicht alles aus einer großen Küche, sondern die Küchen sind schon unterteilt. Dann gibt es oben ein Buffet-Restaurant und es gab halt auch das Restaurant von Dieter Müller, der früher, wie vielleicht jetzt nicht jeder weiß, aber der früher 3 Sterne gekocht hat im Schlosshotel Erbach. Und der hatte quasi so als Patron ein Restaurant an Bord und das habe ich da 1,5 Jahre habe ich das geleitet.
Und wie ist das so auf dem Schiff? Also ich meine, beziehungsweise hast du auch, also du hast irgendwann, hast du dich dafür beworben oder hast du das Angebot bekommen oder wie war das?
Also ich habe tatsächlich ein Angebot bekommen. Ich war damals in Mainz gewesen, im Favorite Parkhotel bei Philipp Stein, der hat früher auch schon in diesem Restaurant, also in dem Dieter Müller Restaurant gearbeitet, der war auf der Europa. Und der Herr Müller hat damals bei ihm angerufen und gefragt, ob er nicht jemanden hätte, der einen Posten kochen könnte in dem besagten Restaurant. Und da hat Philipp damals mich vorgeschlagen, weil wir eh drüber gesprochen haben, so wie es so in der Zukunft aussieht. Und da habe ich gesagt, ja komm, so ein Vertrag, der geht ja immer so 4 bis 6 Monate normal. Mhm. Fährst mal einen Vertrag, schaust dir ein bisschen die Welt an, kannst irgendwie noch ganz nett bei kochen und ja, kommst einfach mal ein bisschen raus, mal was Neues, siehst einfach mal was anderes. Und ja, und dann eigentlich war nach relativ kurzer Zeit, ich war dann glaube 3 Monate oder so, war ich an Bord. Und dann kam die Frage von Herrn Müller, ob ich nicht die Sous-Chef-Position übernehmen möchte und quasi stellvertretend für ihn das Restaurant, er ist ja quasi 80 Tage im Jahr selber an Bord, und ob ich in der verbleibenden Zeit quasi nicht das Restaurant für ihn leiten möchte. Und ja, ich war damals 22, so ein Angebot bekommt man jetzt nicht so oft, glaube ich. Mhm. Einfach von so einer Koryphäe oder ja, eher schon Kochlegende. Und da kann man schwer Nein sagen. Und dann habe ich das dann noch, also quasi dann 1,5 Jahre lang gemacht und viel für mich selber herausgefunden, ja, was Führung von Mitarbeitern angeht, organisationstechnisch. Aber auch viel Spaß gehabt, viel gesehen. Ja, ich glaube, es gibt auch keinen Job, der so vielfältig ist, wo man wirklich sagen kann, wenn du den Job oder den Beruf erlernt hast, dass man da einfach so viel sehen kann oder draus machen kann. Ne? Also es gibt ja wirklich jede Richtung. Man kann in jedem Land der Welt kann man irgendwie arbeiten, kochen, auf dem Schiff. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man halt will. So, man muss wollen und machen und dann ja, hat man einfach viele Möglichkeiten und ja, eine davon war damals halt das Schiff und ja, habe ich nicht bereut bis heute.
Wenn du da 22 auch warst und so, du hast ja schon dann die Menschen oder auch den dann zum Beispiel jetzt auch den Dieter Müller oder so tief beeindruckt, oder?
Ja, ich hoffe.
Naja, scheinbar schon. Also es bekommt ja nicht jeder mit 22 solche Angebote, oder? Also solche Chancen.
Ja, das müsste man tatsächlich den Herrn Müller selber fragen. Mhm. Ich lobe mich da immer ungern selbst irgendwie. Das.
Aber weil trotzdem, als ohne dich selbst zu loben, aber würdest du sagen, aus der heutigen Retrospektive, naja gut, was mich vielleicht schon immer irgendwie ausgemacht hat, ist zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit irgendwie eigenständig mir überlege, was könnte man daran noch verbessern oder ist es irgendwas ganz anderes oder bist du einfach jemand, der einfach ein unglaubliches Durchhaltevermögen oder irgendwas, wo du sagst, naja, das war schon immer ein bisschen anders bei mir als vielleicht bei anderen Köchen, die ich erlebt habe und das könnte etwas gewesen sein, was mich vorangetrieben hat. Gibt es da so ein Merkmal?
Ja, also da denke ich, da gibt es schon zwei, drei Sachen. Also zum einen habe ich, egal wo ich war, eigentlich immer die Eigeninitiative ergriffen. Und es war, also ich muss auch sagen, es war jetzt nicht nur bei Dieter Müller so, sondern es war auch vorher schon so, dass die Chefs auf mich eigentlich zugekommen sind und gesagt haben, eigentlich nach kurzer Zeit mir also eine Position einfach höher dann vorgeschlagen oder angeboten haben, weil ja, ich habe immer halt so viel gemacht und so viel versucht, wie ich konnte. Und das hat halt meistens schon eine andere Position einfach ausgefüllt. Und ja, ich weiß nicht, ob es immer so viele Leute gegeben hat, die von sich aus gesagt haben, ich mache das jetzt freiwillig zusätzlich. Sondern normalerweise ist ja immer, jeder will so wenig wie möglich machen, für so viel Geld wie möglich. Und ich habe halt dann immer versucht, dass ich halt ja, einfach an mir selber arbeiten, immer schaue, dass ich so viel wie möglich übernehmen kann, so viel wie möglich machen kann und einfach auf Aufgaben übernehmen konnte oder versucht habe zu übernehmen, die normalerweise irgendwie in einer höheren Position zugestanden haben und das auch zum Beispiel in der Küche früher, so keine Ahnung, dass der in einem Sternerestaurant der Chef hatte ich nicht gleich jeden Fisch filetieren lassen. So, und ich habe dann auch eher geschaut, ich habe mich dann da ein bisschen mehr aufgedrungen. Ich habe meine normalen Aufgaben einfach schon in viel weniger Zeit erledigt, die dafür eingeplant war. Und dann hatte ich natürlich Zeit, um mir Sachen zeigen zu lassen oder dann zu sagen, hey Chef, irgendwie, ich helfe dir jetzt. Was soll ich machen? Wie wird's gemacht? Und dann fängst du mit kleineren Sachen an. Und wenn du die kleine Sache gut und schnell machst, dann führt es dazu, dann muss er dir die nächste Aufgabe geben. Ne? Und dann passiert das so von ganz allein. Einfach ist dann einfach eine ganz natürliche Abfolge. Ja, wenn du so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen manchen Leuten vielleicht auch einen Rang ablaufen, einfach. Ne? Einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht
Eigentlich
sagen am
auch.
Stuhl sägen, aber wenn du einfach den Job von den Leuten, die ihn eigentlich vielleicht machen sollten, schneller und besser machst, ist die logische Konsequenz einfach nur, dass du in die Position nachrücken wirst irgendwann. Ob das in dem bei dem Arbeitgeber ist oder beim nächsten, ne?
Also schon ehrgeizig eigentlich.
Ja, also man will ja auch nicht stehen bleiben. Also zum einen fürs Ego ist es wichtig, dass man eine Wertschätzung gegenüber bekommt und dass man was Cooles machen kann. Und ja, wenn man halt auch stehen bleibt, dann macht man auch immer dieselben Sachen, ist ja auch langweilig. Und zum anderen ist es natürlich auch ein finanzieller Anreiz später. Ne? Höhere Position heißt mehr Gehalt und mehr Gehalt heißt ein höherer Lebensstandard. Und jeder will sich ja irgendwie auch ein schönes Leben machen, wenn ich mir das selber erarbeiten kann. Wieso soll ich da nicht Gas geben?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, das ist ja letzten Endes dann auch mit dem eigenen Restaurant jetzt und so weiter oder schon vor einigen Jahren dann eigentlich auch die logische Konsequenz aus dem Ehrgeiz ja auch erwachsen. Also das ist ja, macht ja dann viel mehr Sinn letzten Endes, weil du bist ja dann immer eigentlich fast der Erste sozusagen an der Ziellinie, ja. Und die anderen sind
Zumindest das
dann,
Ziel.
ja. Nächstes Ziel, ja, genau. Aber sag mal nochmal, auf dem Schiff, ist das anders, auf dem Schiff zu kochen als nicht auf dem Schiff?
Ja, also schon viel anders. Also zum einen, man arbeitet erstens 7 Tage die Woche. Also man hat kein Frei. Das heißt, man startet dann jeden Morgen. Wir haben um 8 Uhr angefangen, glaube ich. Und dann irgendwie, ich meine, 14 Uhr sind wir, also war es so Teilzeit auch, also mit Mittagspause. Dann sind wir 14 Uhr in die Pause gegangen. Dann konntest du, meistens haben wir irgendwo in einem Hafen gelegen und dann ist man dann raus, hat sich die Stadt angeschaut oder hat sich ein bisschen an den Strand gelegt. Dann haben wir um 17 oder 18 Uhr haben wir wieder gestartet und dann so bis 10 und das wiederholt sich halt jeden Tag. So, das sind halt, ich glaube standardmäßig sind das irgendwie 10 Stunden am Tag. Das machst du 7 Tage die Woche, das heißt, du arbeitest 70 Stunden in der Woche. Und dann halt 280 im Monat. Und das machst du halt 4 bis 6 Monate am Stück. Da muss man halt auch ein bisschen für gemacht sein. Aber es gibt auch mal so einen Punkt irgendwann, da ist man ein bisschen müde und auch vielleicht durch über den Zeitraum. Aber wenn man den überschritten hat eigentlich, dann läuft es irgendwann von alleine, finde ich. Man ist außerhalb von einfach so arbeitszeitentechnisch ist man auch ein bisschen anders eingeschränkt, also was so Produkte und Ware angeht. Man kann natürlich jetzt nicht jeden Tag irgendwie, ich rufe mal einen Gemüselieferanten an, der bringt mir morgen was. Sondern es gibt unten unter Deck gibt es große Storing-Räume und Kühlhäuser. Dann kommt da einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, manchmal auch nur alle drei Wochen, kommt dann Ware. Da kommen dann irgendwie 17 Tonnen Gemüse oder sowas. Und dann müssen die eingeräumt werden im Kühlhaus. Und dann muss man das beim Einräumen am besten, wenn man dazu motiviert ist, in zwei Wochen auch noch schönes Gemüse haben, das so einräumen, dass die Sachen, die als erstes jetzt schlecht werden würden, dass man die vorne dran stellt und die versucht in den Menüs so einzuplanen, dass man die als erstes verarbeitet einfach. Und es kann halt einfach mal sein, dass in der zweiten Woche gibt es halt keine Gurke mehr oder keine Ahnung, dann habe ich keine Karotte und dann muss ich mir halt überlegen, so mache ich jetzt was anderes, aus was für Sachen kann ich noch was Schönes kochen, weil das darf ja auch kein Gast merken. Ne? Es muss ja trotzdem der höchste Standard irgendwie eingehalten werden. Also ich sag mal, eine Gurke sollte im Normalfall immer da sein, aber da muss man halt auch das so einteilen. Ich kann die jetzt nicht einfach blind links verarbeiten, sondern ich muss dann schauen, ey, fürs Frühstück brauchen wir jeden Tag Gurken für die Gäste und das muss irgendwie gewährleistet sein. Und wenn halt nur noch eine bestimmte Menge da ist, dann kann ich die halt immer für andere Sachen verarbeiten, dass halt die Standards einfach eingehalten werden. Und dann muss ich gucken, mit was weiche ich aus. Ne? Und keine Ahnung, hat jetzt eine, weiß nicht, ist auch schon vorgekommen, so man hat irgendwie eine Süßkartoffelsuppe aufgeschrieben und hat aber gar keine Süßkartoffeln mehr. Ja, und dann so, was mache ich jetzt? Ne? Da muss man einfach dann ein bisschen sich neu erfinden und einfach nachdenken und gucken so, wie mache ich das jetzt, wie organisiere ich das, dass das funktioniert und dass ich trotzdem alles immer da habe und immer machen kann. Ne? Also man kann halt nicht einfach blindlings, boah, ich brauche heute einen Bund Petersilie und den schneide ich jetzt und ob morgen jetzt jemand einen braucht, ist mir egal, sondern ich muss schon gucken, hey, in drei Tagen braucht der das und das auch noch, kann ich jetzt nicht einfach alles durchholzen, sondern muss gucken, dass da noch was übrig bleibt und dass das am besten dann auch so versorgt ist, dass es nicht antrocknet oder irgendwie kaputt geht oder so, ne? Also.
Aber es ist vielleicht auch eine gute Schule, um nochmal das auch so ein bisschen mehr zu lernen, oder? Was, also so eine organisatorische Sache so auf
also Organisation lernt man auf jeden Fall sehr viel, finde ich, auf dem Schiff. Einerseits Organisation, ich finde auch menschlich lernt man viel, weil man ist natürlich auf jetzt nicht so großem Raum, immer jeden Tag mit denselben Leuten. Man kann sich jetzt nicht, also man hat klar seine eigene Kabine, kommt darauf an, auch welchen Status man hat. Wenn man jetzt als normaler Koch anfängt, dann teilt man sich auch die Kabine mit einem anderen Koch noch. Idealfall versteht man sich mit dem gut. Oder man lernt halt auch mal ein bisschen so zurückzustecken und man muss jetzt nicht alles, was einem jetzt gerade auf der Zunge liegt, direkt rausposaunen, sondern denkt erst mal zwei, dreimal über nach. Macht das jetzt Sinn, das so anzusprechen oder soll ich das vielleicht in einem anderen Moment ansprechen oder weil mir jetzt gerade irgendwas nicht passt? Oder schlucke ich das jetzt vielleicht gerade mal runter, weil vielleicht das die Konsequenz hat und dann das Zusammenleben irgendwie unangenehm wird oder auf der Arbeit oder wie auch immer. Arbeiten wir einfach ein bisschen anders damit. Also einfach zwischenmenschlich und Arbeit ist dann halt alles ein großes Ganzes und das muss halt dann alles funktionieren. Klar kann ich auch mal eine Kabine wechseln, aber irgendwann, wenn ich alle Leute vergrault habe und durch bin, dann
ja, liegt es vielleicht an dir, aber auch dann, wenn du mit allen Stress bekommst, alle Kabinen. Dann hast du aber einiges von der Welt damals gesehen, ja? Also wenn du Mittagspause hattest auf jeden Fall und dann raus konntest.
Ja, also du hast zwei ganze Weltreisen gefahren und das ist dann auch wieder Organisationssache. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich super langsam bin und das Zeug muss fertig werden bis abends, dann habe ich vielleicht auch keine Mittagspause. Ne? Aber ich gucke, dass ich mein Zeug alles gut organisiert kriege und das alles ordentlich mache, dann kann ich vielleicht auch eine halbe Stunde früher raus und habe ein bisschen mehr von Tag und kann, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwo anders dahin fahren oder gehe dann raus mittags essen irgendwie, gehe in Barcelona ein paar Tapas essen oder lege mich in den Malediven an den Strand oder wenn ich irgendwie auf Hawaii bin ja, trinke ein paar Cocktails oder so. Also Möglichkeiten hat man genug. Auch wenn wir da als zwei Tage gelegen haben, geht man abends raus, geht mal feiern, geht irgendwo essen. Hat man schon die Möglichkeit, ne? Man muss halt dann einfach immer nutzen. So mit allem im Leben eigentlich.
Ja, ja, klar. Und man muss natürlich wieder pünktlich zurück sein, weil sonst fährt das Schiff ja ohne einen weg.
Ja, das wird dann schwieriger immer.
Hast du dann immer so, guckst du immer auf, hast du immer auf die Uhr geguckt? Hast gesagt, so, bis dahin habe ich noch Zeit?
Ich habe mir immer einen Wecker gestellt. Ich habe geguckt, wie groß ist der Ort ungefähr, wie lange brauche ich, bis ich wieder zurück bin von irgendwo. Ja. Und dann habe ich mir ein bisschen Puffer, nochmal 15 Minuten plus irgendwie. Und dann habe ich geguckt, dass ich dann immer der Wecker klingelt und dann spätestens dann wieder zurück aufs Schiff gehe. Mhm. Ja, weil wenn das Schiff verspätet abfährt, das wird richtig teuer. Also zum einen für die Reederei und ja.
Ach so, wenn die dich dann wieder abholen müssen oder was meinst du das?
Nee, zum einen, weil die Liegeplätze sind ja auf bestimmte Zeiten gebucht. Und wenn wir zum Beispiel, wenn du in Sydney gegenüber von der Oper liegst, da kostet der Liegeplatz halt für so und so viele Stunden oder den Tag, kostet halt mal irgendwie 60.000, 80.000 Euro. Und wenn du dann Verantwortung hast, dass das dann überzogen wird und das passiert halt mehr als einmal, also wenn dir das einmal im Vertrag passiert, das macht wahrscheinlich, kriegst du vielleicht mal einen Anschiss, aber dann ist gut. Aber wenn das halt öfters passiert wahrscheinlich, dann führt das auch irgendwann mal dazu, dass du vielleicht nicht mehr mit dem Schiff mitfährst.
Wahnsinn, das sind ja das sind ja Probleme, über die macht man sich ja keine Gedanken, wenn man kein eigenes Schiff hat oder keins führt, auf jeden Fall.
Ja, es gibt viele so. Oder es gab auch schon Leute, die haben es gar nicht zurückgeschafft an dem Tag und dann konnte das Schiff nicht warten und dann, weil die, keine Ahnung, ein paar Stunden zu spät waren und dann mussten die zum nächsten Hafen nachfahren oder nachfliegen.
Ja, also ich meine, das ist ja das Problem. Letzten Endes muss ja dann auch einer, also wenn du dann eben da bist, da der Chef sozusagen, der Koch, so, du musst ja da sein eigentlich.
Ja, das ist dann natürlich auch dann zum Leidtragen von den anderen. Ne?
Das ist ja furchtbar, ja, ja. Das ist ja, zieht ja so einen Rattenschwanz hinter sich her und so.
Man ist ja auch wieder unbeliebt.
Ja, aber voll, da kannst du direkt die Kabine wechseln wieder. Absolut. Aber dann hast du irgendwann aufgehört, weil du was anderes hattest oder weil es dir keinen Spaß mehr gemacht hat? Oder was war da der Grund?
Also Spaß gemacht hat es schon, aber es ist auch ein bisschen, ist nicht so ganz, man lebt nicht so ganz in der Realität, finde ich. Also man hat ein relativ hohes Gehalt, man ist jeden Tag an einem anderen Strand, einer anderen Stadt, was cool ist, aber man verliert auch so ein bisschen die Bindung zu den Leuten an Land, finde ich, und irgendwann, also wenn man auch später mal irgendwie an Familie oder Beziehung oder was denkt, ist einfach schwierig auf dem Schiff oder sehr, sehr beschränkt und ja, man kann sich halt nicht jeden Tag irgendwie eine Flasche Champagner am Strand reinziehen. Das entspricht halt einfach nicht der Realität und irgendwann muss man halt mal gucken, dass man da auch mal rauskommt, ne, aus dem Kreis wieder. Das ist eine Zeit lang, ist das mit Sicherheit cool, aber irgendwann muss man halt auch realisieren, dass es dann auch mal weitergehen muss und man vielleicht auch mal was anderes macht.
Naja, klar, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber hast du Leute kennengelernt in der Zeit, die das ewig schon machen?
Ja.
Ja.
Es gab, glaube ich, einen, der war, ich glaube, 60 und der hat, ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Verträge gefahren. Das heißt, er macht das dann schon 30 Jahre. Verändert einen auch einfach, ne? Also man ist an Bord mit Sicherheit auch anders als an Land einfach, weil es andere Prioritäten gibt, andere gesellschaftliche Gepflogenheiten. Da gibt's, das ist schon ein bisschen wie eine ganz kleine eigene Republik, wo er eigene Gesetze hat.
Das glaube ich, absolut. Ich meine, das ist ja schon im Grunde in so einer eigenen, also ist ja schon in der Gastro fast schon so, auch an Land ist, hat das ja auch wie eigene Gesetze oder ist so eine eigene Welt und dann bist du noch am Schiff zusätzlich. Dafür muss man wahrscheinlich auch geboren sein oder vielleicht muss man auch, ich weiß es nicht, ein bisschen einen Duppen haben oder so, wenn man 30 Jahre das macht. Weißt du so, also dass man irgendwie so ein bisschen eine Sozialphobie oder keine Ahnung. Aber weil du gesagt hast, beziehungsweise das ist ja dieses dann, du hast gesagt, okay, das kommt für mich nicht in Frage und bist weitergegangen. Machst du das weiter sozusagen, dass du immer weiter gehst, dass du sagst, na, ich habe jetzt das Jellyfish und dann mache ich aber was, entweder was anderes oder ich mache noch eins zusätzlich, noch ein Restaurant oder hast du solche Pläne? Willst du sozusagen stetig expandieren?
Ja, was heißt stetig expandieren? Also klar, ich will immer mal neue Sachen machen, weil irgendwann werden Sachen auch mal langweilig. Aber das Gute ist ja, ich kann ja das Jellyfish ja immer so verändern, wie es mir gefällt. So, deswegen, das ist ja das Gute, wenn man einen eigenen Laden hat. Man kann ihn immer so gestalten, wie man das möchte, solange das wirtschaftlich funktioniert. Das ist halt die einzige, denke ich, Beschränkung, die man hat. Es muss wirtschaftlich funktionieren, man muss die Mitarbeiter haben, die da Bock drauf haben. Und selber natürlich muss man es dann auch durchziehen. Man kann jetzt nicht sagen, ey, ich mache heute so und mache morgen so und übermorgen mache ich wieder so, weil es mir dann doch nicht gefällt. Sondern das ist natürlich, man muss das schon immer eine gewisse Zeit so handhaben oder vielleicht auch Sachen einfach langsam entwickeln. Man kann nicht von heute auf morgen alles umschmeißen, aber man kann immer in einem Prozess sein, wo sich was entwickelt. Es verändert sich ja so oder so über die Zeit einfach Sachen und da muss man sich so oder so anpassen und verändern. Also das ist ja wie früher schon in der Evolution, wenn man in der Evolution stehen bleibt, dann stirbt man irgendwann aus.
Jetzt sag auch nochmal, das fällt mir gerade ein, weil du ja jetzt, du bist ja in Hamburg, dann warst du auch auf dem Schiff, aber kommst eigentlich aus Aschaffenburg. Wie ist denn das, wenn man aus Aschaffenburg kommt und kommt dann nach Hamburg? Also bist du dafür gemacht sozusagen? Weil ich habe ja schon das Gefühl, dass Leute aus dem Norden anders ticken als Leute aus dem Süden.
Ja, also mit Sicherheit, aber ich habe ja auch vorher schon generell in Deutschland verteilt ja auch gearbeitet und ja, da ist man auch sehr anpassungsfähig, glaube ich einfach. Und ja, Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich finde, es gibt auch für mich nur zwei Städte in Deutschland. Also ich bin jetzt nicht unbedingt eigentlich immer so der Stadttyp gewesen. Aber für mich gibt es auch nur so zwei Städte in Deutschland, denen ich sagen würde, da würde ich leben. Und das wäre jetzt für mich München oder Hamburg. Also genau die zwei Gegensätze, Süd- und Norddeutschland. Und ja, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aber auch einfach so übers Schiff. Das ist schon, finde ich, auch sehr norddeutsch geprägt. Er liegt natürlich auch oft in Hamburg an oder in Kiel und ist natürlich dementsprechend auch öfters in Hamburg viele Leute steigen auch in Hamburg auf oder ab. Und ich habe auch eine Zeit lang vorher schon mal in Hamburg gearbeitet und das war für mich irgendwie, ja, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, ob ich hier hinpasse oder nicht, sondern ja.
Also merkst du es auch nicht, weil ich meine, das Jellyfish gab es ja schon, bevor du es übernommen hast und so, dass nicht die Leute, ich weiß ja nicht, wie die in Hamburg drauf sind, aber die sagen dann nicht, ah, das ist ja im Grunde so ein Traditionsbetrieb, jetzt kommt da jemand aus ein Bayer, also das sagen die nicht.
Nee, also das Ding war, ich war ja früher im Jellyfish ja auch schon stellvertretender Küchenchef. So, ich kannte das Restaurant ja schon und ich habe zwar viel verändert, aber ich denke eigentlich, da ich nur Sachen zum Positiven verändert habe und aber der Kern vom Restaurant, den habe ich ja erhalten, eigentlich, wofür es steht. Das war auch ja in meinem Interesse und ich denke, dadurch, dass ich den Kern nicht verändert habe im Wesentlichen, sondern einfach nur vielleicht den Diamanten ein bisschen anders geschliffen habe, ist deswegen vielleicht auch einfach da nie was entstanden. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, irgendwie, dass man da irgendwie als Fremdkörper betrachtet wird oder irgendwie, dass irgendjemand nicht passt. Ich glaube sogar eher im Gegenteil.
Ich habe mir überlegt, wie es umgekehrt wäre. Weißt du, wenn jetzt jemand aus Norddeutschland, so ein richtig Norddeutscher, so irgend so ein Wirtshaus in München oder so ein Traditionsbetrieb da irgendwie übernimmt, dann hätte ich das Gefühl vom Klischee her, dass die Bayern eher sagen, Moin mal, was ist das denn? Also so, weißt du?
Ja, oder zumindest sehr kritisch.
Sehr kritisch.
Sich das mal anschauen. Ne? Also ja, mit Sicherheit. Ne? Also Kritik oder so ist mir mit Sicherheit da immer ausgesetzt. Man darf sich, glaube ich, da zum einen auch nicht von unterkriegen lassen und zum anderen darf man vielleicht auch nicht ganz irgendwie die Augen verschließen, sondern muss vielleicht auch ein bisschen was von aufnehmen und es einfach mit einfließen lassen. Und ja, es ist vielleicht auch was anderes, ob ich jetzt ein Sterne-Restaurant übernehme oder ein Fein-Dining-Restaurant oder ein Wirtshaus. Ne? Ein Wirtshaus, wo, keine Ahnung, Herbert und Hildegard schon seit 20 Jahren ihr Schnitzel essen und die das so haben wollen, wie es jetzt ist. Und da muss das so dick sein wie ein Steak, das paniert ist und nicht dünn geklopft oder so. dann ist das nicht so einfach, die davon zu überzeugen, dass das eigentlich anders so richtig ist und vielleicht eher deinem Gusto entspricht. Und manchmal verbrellt man da, glaube ich, auch einfach Leute, aber dafür gewinnt man auch neue dazu. Und am Ende ja, gibt es genügend Restaurants, wo sich jeder entscheiden kann, wo er gerne hingeht. Und dafür gibt es ja auch viele, es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Restaurants und für jeder wird schon irgendwas finden, was ihm gefällt. Im Idealfall betreibst du ein Restaurant, was viele Leute gut finden, dann geht es dir natürlich auch gut.
Ja, natürlich. Jetzt sag nochmal ganz zum Schluss, beim Jellyfish, was würde mich erwarten, wenn ich zu dir komme? Also ich habe in dieser Doku kurz gesehen, dass du ja auch, also von dem, was sozusagen auf den Teller kommt. Ich habe da gesehen, dass du auch gerne, ein bisschen vielleicht traditionsreichere Gerichte sozusagen oder Zutaten auch nimmst und das vielleicht auch wie neu verpackst. Ist das so ein bisschen der rote Faden im Jellyfish? Oder was würde mich erwarten?
Also ich würde sagen, im Kern stehen immer noch Fisch und Meeresfrüchte einfach generell. Mhm. Mittlerweile gibt es auch immer ein vegetarisches Gericht zum Start vom Menü und ein Fleischgang, den man sich auswählen kann. Und dann zwei Desserts, einer mit ein Käsedessert und ein normales Dessert. Und die Gerichte an sich, ich versuche schon immer mir selber so ein bisschen einen Rahmen zu basteln, in dem ich malen kann oder in dem ich kochen kann. Also ich suche mir manchmal tatsächlich, so wie du gesagt hast, ich suche mir irgendwie einen alten Klassiker, zerlege den einmal komplett und baue den dann neu auf. Aber versuche trotzdem, dass man trotzdem, wenn man das isst, das Gefühl hat, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Zwiebelrostbraten neu interpretiere, und ich dann das Gericht esse, dass ich trotzdem dasselbe wohlige Gefühl habe und dasselbe Geschmacksbild, wie wenn ich jetzt einen richtigen Zwiebelrostbraten essen würde. Oder manchmal sind es auch Sachen, die man ja klassisch mit Fleisch macht. Wir haben jetzt zum Beispiel im Amus, also zweiter Gruß aus der Küche, haben wir einen Leberkäse, aber den Leberkäse, den haben wir aus Wels gemacht. So, aber der schmeckt wirklich, ich sag zu 99% schmeckt er wie ein Leberkäse. Und dann einfach vielleicht mit anderen Produkten denselben Geschmack erzeugen und manchmal mit den klassischen Produkten aus einem klassischen Gericht, aber vielleicht ein neues Geschmacksbild ergeben. Also es hat immer, versucht schon immer, dass es einen Bezug zu was hat. Und dann ist es entweder ein Klassiker oder vielleicht irgendwas, was Alltägliches manchmal, dass man irgendwie in neues Licht drückt. Oder auch ein Urlaubserlebnis oder so, dann, dass ich irgendwie die Geschmäcker aus dem Urlaub verarbeite in einem Gericht. Und das wird aber dann dem Gast auch so kommuniziert, dass der quasi auch eine Assoziation hat. Die Idee dahinter jetzt war der Leberkäse, die Idee dahinter war der letzte Thailand-Urlaub oder so. Und aromatisch geht es da schon auch immer schon um die ganze Welt, also da lege ich mich gar nicht so fest. Aber man hat normalerweise immer einen Anhaltspunkt, dass man vielleicht ein bisschen wissen könnte, wo könnte die Reise hingehen. Im Idealfall wird man dann nochmal positiv überrascht.
Mhm. Muss man eigentlich, also du hast ja am Anfang haben wir ja gesagt, so ein bisschen, merkst schon so ein bisschen, dass ein paar Prozent weniger Leute kommen, aber muss man bei euch im Vorfeld eigentlich reservieren? Also lange im Vorfeld?
Also Reservierung ist schon wichtig auf jeden Fall, weil wir das schon auch relativ genau planen. Weil wir einfach auch mit teuren Produkten arbeiten und auch nichts wegwerfen wollen und da einfach schauen, dass man gut mit den Sachen umgeht. Deswegen ist also Reservierung auf jeden Fall wichtig und also kann man jetzt im Moment schwierig sagen, aber im Normalfall würde ich, wenn ich sicher einen Tisch an einem Samstag haben will, würde ich schon mal versuchen, den 4 Wochen vorher zu reservieren. Ich kann es natürlich auch 2 Wochen vorher probieren oder eine Woche vor, aber wenn man den halt sicher haben möchte, dann würde ich schon gucken, dass ich da rechtzeitig, sobald ich weiß, ich will da hingehen, gucke, dass ich da einen Tisch kriege. Weil es nicht immer gegeben, ne? Und es wird ja auch mal wieder ein bisschen mehr werden und ist super schwer vorherzusagen. Manchmal ist man auch ist es donnerstags auch schon komplett voll, mal ist es nur Samstag komplett voll oder mal ist die ganze Woche komplett voll. Das unterscheidet sich einfach im Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das bringt so die Zeit auch so mit sich, dass man das ein bisschen schwieriger einschätzen kann als sonst gab es immer so eine Tendenz, da weißt du, Januar, da ist ein bisschen ruhiger, März, April, Mai, da ist richtig viel los, dann kommt ein bisschen Sommerloch, dann ist wieder im Winter viel los. das verändert sich im Moment alles. Man kann das überhaupt nicht mehr so richtig beurteilen und sagen, wann ist jetzt richtig krass viel los, wann ist wenig los. Prinzipiell kann man immer versuchen, einen Tisch zu bekommen. Auch tagesaktuell, das sagt ja auch mal jemand ab. Aber wenn man wirklich sicher sein will und auch vielleicht eine Reise oder irgendwas danach plant oder irgendeinen Ablauf, dann will ich immer versuchen, einen Tisch vorher zu reservieren. Aber generell reserviere ich persönlich in jedem Restaurant, wo ich essen gehen will, weil ich keinen Bock habe, da zu stehen und dann ist der Laden voll.
Ja, ja, na klar. Mich hatte wirklich nur der Vorlauf auch interessiert. Also so, was für ein Vorlauf. Hätte ja auch sein können, du sagst halbes Jahr oder so.
Ja, also es gab zum Beispiel nachdem wir einen Schengen gekriegt haben, 2022, wenn du da am Wochenende einen Tisch haben wolltest, dann musst du schon irgendwie 3 Monate vorher reservieren.
Wahnsinn. Habt ihr auch so einen Gast oder Gäste, so, die immer einen Tisch bekommen? Also so wie früher im Film, so welche, so Mafia oder irgendwie so, die sagen, kommt immer ein Tisch?
Also prinzipiell versuche ich immer für jeden Gast einen Tisch zu bekommen, bin ich ja interessiert dran auch. Aber
wie so Stammgäste oder sowas Besonderes?
Ja,
oder so,
ich halte jetzt keinen Tisch frei. Also wenn ein Restaurant voll ist, ist das Restaurant voll. Und wenn ein Platz frei ist, ist ein Platz frei für jemanden. Und der zuerst reserviert, der bekommt den Platz. Und das ist auch genauso wie, ja, dieses, der eine will, oh, ich will einen besonders schönen Tisch und so ein Schwachsinn. Bei mir ist der Gast, der abends als erstes kommt, am frühesten reserviert hat, der hat die meiste Auswahl, ganz einfach. Und der kann sich aussuchen, wo er sitzen will. Und wenn ich der letzte Gast am Abend bin, dann kriege ich den Tisch, der übrig ist. Ja, ich halte davon auch nichts irgendwie. Jeder Gast soll gleich behandelt werden und jeder bezahlt dasselbe Geld und jeder soll dieselben Möglichkeiten, dieselben Chancen haben. Und also klar, wenn du jetzt einen Stammgast hast, dann weißt du die Vorlieben und dann hast du vielleicht die Flasche Wasser und die Flasche Wein schon irgendwie bereitgestellt, die wo du weißt, das mag er gerne oder das trinkt er gerne. Das gehört so ein bisschen auch so zum Service dazu. Ich würde jetzt nie einen anderen Gast bevorzugen. Ja, außer der benimmt sich jetzt daneben, dann.
Dann gibt's Ärger, ja klar. Dann kommst du raus. Dann kommst du auf jeden Fall raus.
Dann komme ich raus, ja.
Ja, ja gut, lieber Stefan, es war ganz wunderbar, dir zu lauschen bei den vielen Geschichten und ich hoffe, dass ich auch eines Tages mal dein Gast sein darf. Da muss ich aber noch entweder sparen oder ich nehme diese Bistro-Variante, die du erwähnt hast. Die kann ich mir wahrscheinlich noch leisten.
Ein bisschen Werbung im Podcast verkaufen.
Ja, absolut, absolut. Ich spare es einfach an. Ich gucke einfach, dass ich so viel spare, dass ich nächstes Jahr kommen kann. Das werde ich machen. Das ist ein Ziel von mir. Ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin mit dem Jellyfish für deinen persönlichen Lebensweg. Ja. Mal sehen, bin gespannt, wohin dich das Leben noch führen wird. Ja. Und ich danke dir für deinen Besuch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zu plaudern.
Ja, war ganz angenehm. Also kann man gerne mal wiederholen. Schön, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, du brauchst nicht ganz so lange zum Sparen.
Bis du mal vorbeikommst. Ich hoffe auch. Mal gucken. Also. Wie es läuft. Ja. Und nee, ich finde auch dafür, dass wir uns vorher noch gar nicht so, ich meine, gut, ich kenne meine Gäste selten, aber trotzdem, meistens habe ich ja trotzdem irgendwie E-Mail oder irgendwas und so weiter. Bei uns war das jetzt gar nicht so, sondern es ist ja, wie gesagt, über die Agentur gelaufen und so. Dafür haben wir es ganz gut gemacht, finde ich.
Ich fand es auch, auch super entspannt. Also,
genau. Ja. Aber jetzt, wo ich auch gemerkt habe, du bist aus Aschaffenburg, das ist ja gar nicht, wir sind ja.
Ja, ist direkt viel sympathischer.
Nein, absolut nicht. Ich habe nichts. Ich dachte aber wirklich, du bist aus der Gegend. Ich habe nicht so wirklich auf den Dialekt oder irgendwas geachtet. Du hast auch gar nicht so einen Dialekt gehabt, dachte ich. Oder ich wusste nicht, ist es Dialekt oder keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Deswegen dachte ich, du kommst aus der Gegend.
Ja, man legt das ja auch immer ein bisschen ab, ne? Wenn man so viel unterwegs ist und in jeder anderen Stadt, müssen die Leute ja auch verstehen.
Ja. Stimmt. Okay, also dann bleib noch kurz in der Leitung, aber ganz offiziell nochmals vielen lieben Dank und alles Gute.
Dankeschön.